HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute mit dem Reporter Juan Moreno. Ich heiße Karin Röder. Mein Gast ist einem der größten Medienskandale auf die Spur gekommen. Er hat entdeckt, dass einer seiner Kollegen beim Spiegel mehr als 10 Jahre lang Reportagen gefälscht bzw. erfunden hatte. Der Kollege galt als Star-Reporter, ist rund 2 Wochen vor seiner Enttarnung im Dezember 2018 zum 4. Mal mit einem sehr wichtigen Reporterpreis ausgezeichnet worden und sollte bald sein Ressortleiter werden. Umso mutiger für einen, der sich kein X für ein U hat vormachen lassen, ganz im Gegensatz zu beider Vorgesetzte. Nach mehreren vergeblichen Anläufen haben die den Whistleblower schließlich geglaubt und den Betrug selbst veröffentlicht. Und das hat er in einem aufschlussreichen, sehr interessanten Buch festgehalten. 1000 Zeilen Lüge heißt es, Untertitel Das System Relotius und der deutsche Journalismus. Herzlich willkommen, Juan Moreno.
Hallo.
Herr Moreno, ich habe das Buch angefasst und nicht mehr aus der Hand gelegt. So spannend war das. Es liest sich fast wie ein Krimi, obwohl es Realität ist. Und Sie schreiben gleich zu Beginn, es ist keine Abrechnung. Was ist es dann?
Es ist der aufrichtige Versuch, einen Schlusspunkt zu setzen für mich, dass ich irgendwann sagen kann, ich glaube, ich habe alles gesagt, das steht in diesem Buch. Und darüber hinaus ist es einfach etwas, was ich, glaube ich, auch tatsächlich auch für meine Familie brauchte. Ich habe 4 Töchter, einige davon sind noch sehr klein. Und es war keine leichte Zeit. Wir werden ja wahrscheinlich noch darüber sprechen, dass es nicht so leicht ist, im eigenen Laden so eine Art Whistleblower zu sein. Und das hat natürlich in der Familie Konsequenzen gehabt. Und auch Sie sollen irgendwann mal verstehen können, warum Papi manchmal so gebrüllt hat.
Kann ich mir gut vorstellen. Bevor wir ins Detail gehen, ein Kollege hat geschrieben, Sie hätten den Spiegel gerettet. Denn immerhin haben Sie ja Ihren Job als freier Mitarbeiter für die Wahrheit aufs Spiel gesetzt. Weil ihrer beider Chefs, Geier und Fichtner, dem Geschichtenerfinder Klaas Relotius zunächst mehr geglaubt haben als ihnen. Nach dem Motto, was nicht sein darf, was nicht sein kann. Was hat sie so mutig gemacht, dieses Risiko einzugehen?
Ich habe jetzt mit einem sehr guten Freund gesprochen, der ist Jurist. Und der sagt, du bist in einer klassischen Notwehrsituation. Das hat tendenziell etwas weniger mit Heldentum zu tun und mit Mut, sondern tatsächlich mit Notwehr. Sie haben es angesprochen, ich habe Indizien, wie ich finde, teilweise auch Beweise, also auch Videos von den Protagonisten, die Klaas Relotius in Wahrheit nie gesprochen hat, aber die in dem Text oder im Spiegel erschienen sind, vorgelegt. Und man hat mir das nicht geglaubt. Und mehr noch, man hat mich mehr oder weniger klar verstehen lassen, dass ich entlassen bin. Und für mich bedeutet das in dieser kleinen Branche, in der es nicht so wahnsinnig viele Arbeitgeber gibt, die einen Reportagen noch machen lassen, weil die Krise im Journalismus sehr weit verbreitet ist, hieß es für mich faktisch das Ende meines Schreibens. Und in dieser Situation ist es tatsächlich Notwehr, weil man ehrlich gesagt auch nicht so wahnsinnig viele Alternativen hat, was man jetzt tun soll. Man könnte sich halt vergraben. Aber das kam in dem Fall nicht in Frage und ich musste einfach, ehrlich gesagt, meinen Namen retten.
Nur Petzer mag man ja nicht. Nee. Das ist in der Schule schon so. Schon gar nicht Nestbeschmutzer. Nur Sie sind so etwas, wie es neudeutsch heißt, ein Whistleblower, also jemand, der Missstände entdeckt, wenn auch im eigenen Unternehmen, und versucht, die zu benennen. Also indem er zunächst zu seinen Vorgesetzten geht, zum Beispiel. Genau das haben Sie gemacht. In der Konsequenz ist Jan Relotius rausgeflogen. Ihre Chefs Matthias Geier und Ulrich Fichtner sind nicht befördert worden, wie es geplant war. Und man fragt sich trotzdem, was war das jetzt? War Relotius kriminell? Hat er eine Persönlichkeitsstörung oder ist er einfach nur ein Hochstapler?
Also ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass er ein Hochstapler ist. Er hat ja selbst gesagt, dass er sich Hilfe suchen möchte in Form von Betreuung. Er wurde als Talent gefeiert. Es fiel das Wort beim Spiegel und glauben Sie mir, ich bin ab und zu in dem Laden, die neigen nicht dazu, so zu loben. Da fiel das Wort Jahrhunderttalent im Zusammenhang mit. Genau. Also er war wirklich die Lichtgestalt der Reportage. Sie haben den Reporterpreis angesprochen. Das war der 4. Normalerweise kriegen Reporter das ungefähr so oft, wie Regisseure einen Oscar bekommen. Und er hat es, wie gesagt, in den letzten 5 Jahren 4-mal bekommen. Das war also die Fallhöhe. Und ich glaube einfach, dass da eine Dynamik entstand. Meine Vorgesetzten standen vor der Beförderung ihres Lebens. Der eine sollte Chefredakteur werden, der andere Blattmacher. Klaas Relotius sollte Ressortleiter werden. Das heißt, da gab es eine Dynamik. Das darf nicht sein. Und auf der anderen Seite gab es einen Klaas Relotius, der wirklich wahnsinnig beeindruckend gut lügen können. Das sage ich Ihnen jetzt wirklich als jemand, der auch Literatur mag und der einfach auch die Gabe Dinge zu erfinden, als Kunst tatsächlich anerkennt, da ist Relotius wirklich beeindruckend. Er sollte halt nicht Journalist werden und Reportagen schreiben. Ja. Aber wie er sich rausreden konnte, das war teilweise unglaublich.
Sie schreiben das ja auch im Buch. Er war ein sehr höflicher, netter, junger Mann, der auch nicht angeeckt ist, sich ruhig verhalten hat, sich nie eingemischt hat in Redaktionskonferenzen, also doch einigermaßen geschmeidig war. Sowas mögen Chefs ja.
Er war beliebt.
Er war beliebt, auch bei Kollegen.
Beschreibungen sind teilweise homoerotisch, das ist schon beeindruckend.
Ja. Juan Moreno, Sie sind der Reporter, der diesen Skandal aufgedeckt hat. Sie schreiben nicht nur für den Spiegel?
Ja, ich schreibe nicht nur für den Spiegel. Also ich arbeite auch für ein paar Magazine in Österreich. Ich habe früher Radio gemacht. Jetzt arbeite ich gerade an einem Dokumentarfilm. Also ich bin ein klassischer Freier mit so einem Bauchladen. Aber es ist schon so, dass ich vermutlich zu 70-80% meistens dann doch beim Spiegel die Aufträge annehme, weil die unter uns auch am besten bezahlen.
Und Sie haben in diesem Jahr 2019 ein beeindruckendes Buch geschrieben. Es heißt 1000 Zeilen Lüge, das System Relotius und der deutsche Journalismus. Herr Moreno, Sie schreiben, Klaas Relotius war einige Male kurz davor entdeckt zu werden und doch ist es nie passiert. Da kommen wir vielleicht jetzt mal drauf, was er für ein Typ war. Also irgendwie hielt er sich wohl für unangreifbar, weil er ja immer dreister wurde im Laufe der Zeit.
Also um einen so die Dimension klar zu machen, eine wirklich tolle Frau, Gabi Uhl aus Wiesbaden, ist eine absolute Expertin in Fragen der Todesstrafe in den USA. Und zwar Fragen der Todesstrafe in Texas. Mhm. Also wirklich eine Koryphäe auf diesem Gebiet. Sie liest einen Text, den Klaas Relotius geschrieben hat, über eine Frau, die angeblich durch die USA reist und sich Exekutionen anschaut, um eine Art Erlösung zu finden für einen Mord an ihrem, glaube ich, es war der Sohn. Und die Mörder wurden nie exekutiert. Und der einzige Weg für diese Frau ist, die Erlösung zu finden, indem sie andere Menschen beim Sterben zuschaut. Eigentlich eine fantastische Reportagegeschichte. 6-7 Seiten im Spiegel. Alles erfunden. Der Spiegel weiß bis heute nicht, wer diese Frau ist, die da 800.000 Mal abgedruckt wurde, weil Klaas Relotius einfach ein Foto vorgelegt hat und gesagt hat, das ist die Frau, mit der ich gesprochen habe. Diese Expertin aus Wiesbaden schreibt Klaas Relotius und die hat sich sehr viel Mühe gegeben. Ich glaube, es handelt sich um eine Erfindung. Klaas Relotius hat mit dieser Frau gesprochen, hat ihr ein paar E-Mails geschickt und sehr bald darauf hat die Frau eine lange E-Mail geschrieben und sich entschuldigt für die Vorwürfe. Und diese Geschichte war von vorne bis hinten erlogen, stand drin, dass man sich in diesen Sessel setzen kann, diesen elektrischen Stuhl und Selfies machen kann. Es ist alles erlogen. Er hat sie umgedreht.
Obwohl Gabi Uhl, die ja die Initiative gegen die Todesstrafe gegründet hat, ungefähr 40 Anmerkungen gemacht hat zu seinem Text, die sie in Frage gestellt hat beziehungsweise nicht geglaubt hat. Und er hat es geschafft, es so zu drehen, dass sie sich entschuldigt. Also man kann es nicht fassen. Es hat ja schon was von Ikarus, einer, der zur Sonne will und auch zur Sonne fliegt und dann...
Aber nah dran.
Er
war nah an der Sonne. Wenn man Ressortleiter ist, schreibt man keine Texte mehr. Wenn man Ressortleiter ist, ist man irgendwann als jüngster Ressortleiter der Geschichte irgendwann auch im Gespräch zur Chefredaktion zuzugehören, Chefredakteur zu werden. Also er war nah an der Sonne.
Es kommt ja noch was dazu. Relotius hat ja nur im Ausland, beziehungsweise nur in Übersee recherchiert, in Anführungsstrichen. Und ich dachte erst, naja, klar, da kommt ihm so schnell keiner auf die Schliche. Nur in Zeiten des Internets ist es ja wieder anders. Aber beim Spiegel ist es nicht so, denn die Sachen landen nicht im Internet, sondern im Giftschrank.
Genau, es ist die Entscheidung, das ist eine große Debatte auf hier Medienhäuser. Was machen wir mit den Inhalten? Geben wir die kostenlos raus? Stehen die dann im Netz? Kaufen dann die Leute den Spiegel, wenn sie wissen, dass in ein paar Wochen das Ganze frei im Netz verfügbar ist? Also fiel die Entscheidung, nein, wir stellen es ins Archiv hinter so eine sogenannte Paywall. Also man muss bezahlen, diese Bezahlschranke.
Das ist ja schon eine Hemmschwelle.
Genau, und dann googelt man, also zum Beispiel Todesstrafe Texas, und dann kommt dieser Text eben nicht. Und er hat, weil der Spiegel eine Seite hat für das englische Publikum, das englischsprachige Publikum, in dem große Reportagen und Texte übersetzt werden, hat der Klaas Relotius regelmäßig bei diesen Kollegen angerufen und gesagt, ich habe dieses Interview mit dieser Frau nur bekommen, weil ich ihr versprochen habe, dass das nicht in Amerika erscheint, weil sie sich schämt für das, was sie da tut, nämlich zum Beispiel die Exekution sich anzuschauen.
Ist nachvollziehbar.
Und dann dachten die Kollegen, naja, wenn du das ihr versprochen hast, was soll man denn machen? Na gut, dann übersetzen wir das nicht. Und das hat er ehrlich gesagt nach und nach bei allen mit anderen Begründungen gemacht. Und so kam der unter anderem so lange damit durch.
Begründung, der große Druck, stets liefern zu müssen, was Chefs und Leser haben wollen. Also ich kann mir vorstellen, dass großer Druck in der Branche herrscht, wie Sie auch gesagt haben, Herr Moreno. So viele Jobs gibt es da nicht, die gut bezahlt werden. Da muss man schon gucken, wo man bleibt. Nur, dass der Druck so groß ist, dass man ein systematisches Lügengeflecht da aufbaut. Ist das wirklich so?
Ja, also zwei Dinge. Der Druck ist groß. Aber der Druck ist auch bei Ihnen groß. Der Druck ist überall groß. Man muss versuchen, es ist ein Wettkampf um die Zeit der Menschen. Die Menschen werden rund um die Uhr zugeballert, teilweise auch mit Facebook, mit Twitter, mit vielen anderen Dingen. Und wir sind als Anführungszeichen Profis einfach in einem Wettkampf. Allerdings, der Druck erklärt nicht, warum zum Beispiel, als Klaas Relotius gefragt wurde, möchtest du bei uns als fester Reporter anfangen? Also nicht mehr in so einer freien Konstellation, sondern wirklich als Festangestellter. Du kannst frei reisen, du kannst machen, was du willst. Die großen Geschichten dieser Welt, du hast unbeschränkt Zeit für die Texte. Das ist ein Traumjob, den gibt es eigentlich nicht mehr. Klaas Relotius hat den Job abgelehnt mit einer Begründung. Ich habe eine kranke Schwester, meine kranke Schwester hat Krebs. Ich kümmere mich morgens und abends um meine sehr kranke Schwester und die Verpflichtung, die so ein Job mit sich bringt, die kann ich jetzt leider nicht erfüllen.
Dabei hat er gar keine Schwester.
Sehr richtig.
Das muss man erst mal bringen, ne?
Also genau, ja.
Herr Moreno, der Spiegel hat ja sogenannte Dokumentare. Das sind also Menschen, die die Fakten checken, die die Texte überprüfen auf Fehler, auf Unstimmigkeiten, auf Ungenauigkeiten. Und der Dokumentar, um den es geht, ist ja sogar an irgendeinem Punkt gefragt worden. Wem glauben Sie mehr, Moreno oder Relotius? Und der sagte dann, für Relotius lege ich meine Hand ins Feuer. Nur reicht das denn, um Fakten zu checken, dass man die Hand für einen ins Feuer legt?
Naja, Klaas Relotius war unglaublich beliebt. Es gibt diese Menschen, die einem das Gefühl geben, dass sie ganz besonders gut zuhören. Das heißt, wenn wir beide uns dann privat treffen würden, dann würde ich extrem darauf achten, was sie sagen, es später im Gespräch einfließen lassen, so dass sie sofort merken, aha, der guckt nicht nur so, sondern der hört mir wirklich zu. Ja. Ich würde nie widersprechen. Das heißt, er würde eine Empathie vorspielen, die heutzutage wirklich ein bisschen selten geworden ist.
Das fehlt vielen Menschen
Genau das. Man wird gesehen, man wird verstanden und man wird vor allem nicht verurteilt. Und das hat er durchgezogen und auch in so einem, bei allem Respekt, eher zynischen Umfeld wie dem Spiegel funktioniert. Das. Ja. Und der hat die Menschen lesen können, ehrlich gesagt auch in den Texten ein bisschen. Diese Texte haben einen immer so ein bisschen in den Arm genommen, wenn man die gelesen hat, weil die Welt ist zwar da kompliziert, aber komm zu mir, ich erkläre sie dir. Das war so ein bisschen seine Masche. Und genau diese Masche hat er auch bei diesem speziellen Dokumentar angelegt. Der hatte wirklich eine kranke Mutter. Die erste Frage war immer, wie geht es deiner Mama? Und das ist etwas, was in der Dynamik dann gegriffen hat. Und Klaas Relotius war jemand, der zum Beispiel den Dokumentar sagte, ich habe hier eine Sure im Rahmen einer Geschichte, die ich recherchiere. Ich habe mir jetzt drei verschiedene Koranübersetzungen rausgesucht. Welche der drei Koranübersetzungen ist denn nun die richtige? Damit wären die Feinheiten. Also wenn jemand so kommt und den so einwickelt, den Dokumentar, das führt dann dazu, dass jemand für ihn die Hand ins Feuer legt und sich unter uns auch da sehr verbrennt.
Irgendwann hatten Sie das Gefühl, Herr Moreno, dass mit dem Text, mit einem bestimmten Text von Klaas Relotius, der hieß Jägersgrenze, was nicht stimmt. Sie hatten diesen Reportageauftrag gemeinsam bekommen. Sie sollten über Flüchtlinge recherchieren, die aus Mexiko nach USA flüchten. Und da hatten Sie ein komisches Gefühl. Woher kam das?
Das steigerte sich ein wenig. Die erste Sache war, wir recherchieren beide. Ich habe eine Protagonistin. Mhm. Er ist bei einer Bürgerwehr, also bei Leuten, die aus patriotischen Erwägungen hochbewaffnet an der Grenze patrouillieren und gewissermaßen auf diese Flüchtlinge warten. Und ich begleite eine Frau aus Honduras und er diese Bürgerwehr. Wir fliegen dann beide zurück nach Deutschland. Und er schreibt zusammen, weil er der große Star ist. Also er ist derjenige, der meine Zulieferung gewissermaßen in einen fertigen Text überführt. Ja. Und da kam eine Formulierung von ihm, die ich sehr... Also ehrlich gesagt, fand ich die unmöglich, da stand drin, es wäre doch schön, wenn deine Protagonistin bei dem Menschenschmuggler, also Kojoten, ins Auto steigen könnte. Ja. Glauben Sie mir, das hätte ich nicht vergessen zu erwähnen, wenn ich dabei gewesen wäre, wie jemand bei einem Menschenschmuggler ins Auto steigt.
Aber sie ist nicht ins Auto gestiegen.
Aber da war kein Menschenschmuggler, natürlich nicht, und da war auch kein Auto. Und das ist aber so eine Sache, die denkt man sich halt aus, wenn man vielleicht ein Drehbuch schreibt. Und dann ist die letzte Szene, und die wurde auch so gedruckt, da schießt einer der Protagonisten dieser Bürgerwehr am Ende des Textes auf einen Flüchtling. Es ist zwar nicht ganz klar, ob es wirklich ein Flüchtling ist oder ob sich da nur was im Gebüsch bewegt, aber es wird sehr stark insinuiert, auch dadurch, dass in der Szene davor, dass man schon die Rede ist.
Soll es angeblich in Kauf genommen worden
sein. Ja, genau. Also der Leser glaubt, da wird jemand erschossen. Also, Er hatte 3 Tage Zeit, diese Bürgerwehr zu infiltrieren. Das ist schon schwer genug, dass die Menschen einem überhaupt irgendwas erzählen. Aber dass sie dann einen dabei zugucken lassen, wie man jemanden ermordet, bei allem Respekt.
Naja, man hätte ja auch denken können, ach, irre ich mich nicht vielleicht? Sind es vielleicht einfach banale Neidgefühle, was ja menschlich wäre, dass der 15 Jahre Jüngere quasi an ihnen vorbeizieht und eine Festanstellung hat und mit Preisen überhäuft wird? Waren Sie da auch anfangs irritiert? Über sich selbst?
Ja, natürlich, natürlich. Also er hat mich ja nicht überholt. Es war kein Wettkampf. Ich bin ja vielleicht auch so gut. Das war so weit weg. Also ich habe mich nie irgendwie in einer Art Konkurrenz gesehen. Was ich mich immer gefragt habe, ist, bin ich jetzt verrückt geworden? Ja. Weil da muss sich ja jemand allein in dieser Szene mit dem Schießen, das muss er sich ausgedacht haben, wenn ich es nicht glaube. Dann fängt man an, andere Geschichten zu checken, weil man misstrauisch wird. Und man denkt Dinge, man sieht Dinge, das kann nicht sein, das kann alles nicht sein. Aber wir sprachen davon, es gibt Dokumentare beim Spiegel, es ist die größte und ich glaube immer noch eine der besten Dokumentationen des Planeten. Da arbeiten absolute Vollprofis, die haben das alles abgesegnet. Ich bin verrückt, überhaupt keine Frage, ich bin verrückt. Und das passiert immer, immer wieder, im Buch erwähne ich es häufiger, dass ich sage, okay, ich übersehe irgendwas, da gibt es eine vernünftige Erklärung, die ich einfach nicht sehe.
Diese absoluten Vollprofis, Berufsskeptikern, Edelfedern und was sie alles sind.
Die genießen das gerade aber auch.
Die haben etliche Preise in 7 Jahren diesem Klaas Relotius verliehen. Stellt das nicht die ganze Praxis dieser Preisvergaben in Frage, dass womöglich schon vor Einreichung der Texte feststeht, wer einen Preis zu welchem Zweck bekommt?
Ja, also das gibt es sicherlich. Also das ist ja auch bei Filmpreisen oder bei Oscars oder so ähnlich, das gibt es. Wenn jemand ein Star ist, dann ist es wahrscheinlich leichter für ihn, einen zweiten Preis zu bekommen. Ja. Es ist eine unglaubliche Häufung, eine nie dagewesene Häufung an Preisen. Es ist auch so, dass viele, die wahrscheinlich das jetzt hören, Klaas Relotius zum ersten Mal hören, weil es natürlich auch so ein Branchending ist. Und natürlich gibt es so eine Selbstbeweihräucherung und wir finden uns alle gegenseitig großartig und streicheln uns dann über den Rücken. Das kann ich schon verstehen. Aber wenn man sich die Texte anguckt, und wenn er tatsächlich weltweit wirklich der Einzige ist, der ein Gespräch mit Traute Laffrenz, der großen Ikone des deutschen Widerstands, die jetzt, glaube ich, 99 Jahre alt ist, in den USA wählt und beschreibt, wie sie von den Fragen, die Klaas Relotius ihr gestellt hat, so ergriffen ist, dass sie eine Pause braucht. Und dieses Interview dann wirklich eine Frau beschreibt, die auch noch ganz genau die deutsche Aktualität, die Vorgänge in Chemnitz verfolgt und natürlich als Mitglied der Weißen Rose schockiert ist. Das ist schon ein beeindruckendes Interview. Nur die Frau hat es danach gelesen und gesagt, der spinnt ja wohl komplett. Aber in der Wahrnehmung natürlich ist es natürlich auch tolles Zeug gewesen, was er geschrieben hat.
Aber es sind nur einige Zeilen der 1000 Zeilen Lüge, so wie das Buch von Juan Moreno heißt. Er beschreibt das System Relotius und den deutschen Journalismus. Heute ist Juan Moreno zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur und Sie haben natürlich auch 3 Musiken ausgewählt. Ja. Und das erste Stück heißt Lágrimas Negras von Bebo Valdés und El Cigala. Was steckt dahinter?
Lágrimas Negras, Schwarze Tränen, ein Album von 2003. Ich weiß nicht warum, aber ich bin so ein Weltmusikfreund. Bebo Valdés war damals 85 Jahre alt, Pianist aus Kuba, Buena Vista Social Club. Ja. Genau. Und der hat sich dann zusammengetan mit einem Mann, der Flamenco-Sänger ist, ein Roma, kommt aus dem Süden Spaniens, hat eine Stimme wie so ein Reibeisen. Und ich habe dieses Lied, weiß ich nicht, 1000 Mal sicherlich gehört und eine Weile schon nicht mehr. Und darum habe ich mich sehr gefreut, dass ich tatsächlich Vorschläge machen durfte und dachte mir so, das tue ich jetzt allen HR-Hörern jetzt an.
Lágrimas Negras.
Y aunque tú me has echado en el abandono, y aunque tú has muerto mi ilusión, en vez de maldecirte con justo encono, y en mis sueños te colmo, y en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida,
Lágrimas Negras von Bebo Valdés und El Cigala. Das war ein Wunsch von Juan Moreno. Er ist heute bei Doppelkopf zu Gast. 1972 in einem andalusischen Dorf geboren. Ihre Eltern sind Einwanderer, sind damals als sogenannte Gastarbeiter nach Deutschland gekommen und haben in einer Hanauer Reifenfabrik gearbeitet. Sie haben noch zwei Brüder. Also Herr Moreno, für Arbeitereltern oder als Arbeitersohn ist es nicht selbstverständlich, dass Sie dann später aufs Gymnasium gegangen sind und auch noch studiert haben. Wie haben Sie das gemacht?
Das stimmt. Also es gab bei meinen Eltern tatsächlich ein Problem, was, wenn es darum ging, dass sie mir tatsächlich helfen, konkret helfen, weil sie natürlich auch Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache hatten. Aber es gab eine Haltung. Und die Haltung war, wir arbeiten in der Reifenfabrik und ihr macht Schule. Und da wurde auch extrem darauf Wert gelegt, dass diese Hausaufgaben gemacht werden. Meine Mutter hat versucht, Aufsätze zu lesen. Das kann sie bis heute nicht wirklich. Aber sie hat mir gewissermaßen vorgelebt, dass ein Produkt von Arbeit, Fortschritt, Erfolg oder wie man das nennen möchte, sein kann. Und diese protestantisch-andalusische Grundhaltung, die war zu Hause vorhanden. Ich glaube, das ist der Ursprung. Meine beiden Brüder haben ja auch ihren Weg gemacht. Also das war da.
Alle drei haben studiert und die Haltung war wohl da, Bildung ist eine Ressource und man kann es in Deutschland auch durchaus als sogenannter Bildungsaufsteiger zu etwas bringen.
Ja, ja, das ist tatsächlich das, was meine Eltern auch, die lassen bis heute kein schlechtes Wort auf Deutschland kommen. Sie sind Anfang der 70er auf Spanien weggegangen. Ehrlicherweise wurden sie abgeworben. Da gab es Anwerbebüros von deutschen Firmen, die Arbeitskräfte suchten. Und die lassen bis heute nichts auf Deutschland kommen, weil die sagen, die haben euch studieren lassen. Ich hatte schon den Eindruck, ich mache das. Aber es ist schon so, dass sie total anerkannt haben, es ist ja eine Gesellschaft, in der es mit Arbeit geht. Und das war ein Eindruck, den hatten sie zum Beispiel in Andalusien nicht.
Ja, Sie haben dann in der Medienstadt Köln Volkswirtschaftslehre studiert, Herr Moreno, und dann unter anderem bei diversen Sender gearbeitet und schließlich an der renommierten Deutsche Journalistenschule München Ihr Handwerk gelernt. Sie sind als einer von 15 aufgenommen worden bei rund 1000 Bewerbern im Jahr dort. Und dann waren Sie bei der SZ, danach als freier Reporter unter anderem beim Spiegel unterwegs in der Welt. Sie sind verheiratet, haben 4 Töchter, haben Sie eben erzählt. Und in Ihrem Buch schreiben Sie, Sie haben sich oft nicht und auch später noch als Erwachsener nicht dazugehörig gefühlt.
Das ist etwas, was, glaube ich, einige haben im Journalismus. Der Journalismus ist ja eigentlich ein Beruf, der relativ offen ist, positiv ausgedrückt. Man könnte auch sagen, man muss nichts können.
Das würde ich so nicht sagen.
Aber es gibt keine Voraussetzungen.
Es gibt ja schon Voraussetzungen. Abgeschlossenes Studium, Volontariat eben Journalistenschule.
Was ich aber damit sagen möchte, ist, dass es dafür, dass es ja eigentlich so ein offener Beruf ist, ist es am Ende doch so, wie Sie sagen. Die Leute haben ein Studium gemacht und oftmals auch eine gewisse Prägung. Es gibt verschiedene Studien, die zeigen, das ist oftmals doch, auch bei konservativen Medien, sind die Leute, die journalistisch tätig sind, eher liberal, eher vielleicht einen Tick links einzuordnen und eher mit einem Bildungsbürger-Hintergrund.
Ja.
Und diejenigen, die jetzt in dem Falle Migrationshintergrund haben, also ja Gastarbeiter, Eltern haben in Anführungszeichen oder Arbeiterkinder sind, die haben es in der Regel schwerer. Und das meine ich damit, dass ich oft das Gefühl hatte, ich bin selber so ein Hochstapler, der in so einer Gruppe von Leuten ist, die alle so selbstverständlich sich so bewegen, weil Papa auch schon irgendwie im Ministerium gearbeitet hat und Papa auch schon den Minister kannte und so. Und meine Eltern waren halt bei Dunlop.
Ja, obwohl dieses Hochstaplergefühl haben viele Leute, die sehr gut sind in ihrem Beruf. Die glauben, irgendwann fällt es auf, dass ich in Anführungsstrichen nichts kann. Dabei ist es ja gar nicht.
Vielleicht
so.
Ist es auch in anderen Berufen, ich weiß es nicht.
Ja, ich denke schon. Das ist überall da, wo viel Leistung verlangt wird. Kann es sein, Herr Moreno, dass Sie dadurch, durch dieses Gefühl nicht dazu zu gehören, auch so eine Art Gespür entwickelten dafür, was bei anderen, die so beeindruckend daherkommen, eventuell nicht stimmen könnte?
Das weiß ich nicht. Ich glaube schon, dass man so eine Erdung bekommt. Also konkret, ich schreibe für den Spiegel eine große Reportage. Das ist ja so objektiv mal betrachtet nicht so schlecht. Ja, meine Eltern haben noch nie einen Text von mir lesen können. Also, und wenn ich dann ankomme und denen erzähle, was ich da gerade mache, das ist so, als ob ich denen von der Mars-Mission erzähle, weil es ist einfach so weit weg und die sind toll und die sind auch irgendwie stolz darauf, aber ehrlich gesagt, diese Gespräche dauern ungefähr dann 2-3 Minuten und dann bringe ich den Müll runter. Und das ist ehrlich gesagt ganz gut. Da feiert man sich nicht selbst. Arbeiten, nicht viel darüber reden, Mund abputzen, wieder arbeiten. Und das ist so die Mentalität meiner Eltern. Und ich glaube, da habe ich ein bisschen was mitbekommen.
Und wenn man so aufgewachsen ist und so lebt, dann denkt man ja auch nicht unbedingt daran, dass ein Kollege, naja, seinen Job anders macht als man selbst. Dass er Reportagen fälscht oder Personen erfindet.
Nein, das ist totaler Wahnsinn. So ja, ja, wir sprechen womöglich auch darüber, die Debatte über die Lügenpresse und Fake News. Aber ich kann Ihnen versichern, Journalisten, mit denen ich gesprochen habe, die sind absolut schockiert, dass jemand sowas macht. Sowas macht man nicht.
Sie schreiben in Ihrem Buch 1000 Zeilen Lüge, Herr Moreno, Sie waren zur richtigen Zeit am falschen Ort, beziehungsweise Sie zitieren aus einer Mail, die Sie Ihrem Vorgesetzten geschrieben haben. Wie meinen Sie das? Zur richtigen Zeit am falschen Ort?
Naja, ich habe in einem Moment mit Klaas Relotius gearbeitet, in dem er gefälscht hat. Und ich war insofern am falschen Ort, weil daran ist alles falsch. Du kannst nicht fälschen. Das ist etwas, da sind wir nicht als Reporter. Und das ist ein bisschen, was ich damit meine. Und es geht ja weiter in der Mail. Ich versuche klarzumachen, dass ich glaube, viele Kollegen ähnlich reagiert hätten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn du das sehr, sehr starke Gefühl, ich würde fast sagen, dass du weißt, da stimmt was nicht. Und da stehen dann zwei Namen drüber. Also Klaas Relotius und Juan Moreno. Und ich, Juan Moreno, halte die Klappe, obwohl ich glaube zu wissen, dass der Mann lügt. Was heißt das denn langfristig? Das heißt, ich muss hoffen, dass Klaas Relotius nie auffällt, weil sonst falle ich doch auch mit auf. Sonst wird es natürlich die Fragen geben, sag mal, du hast doch mit ihm gearbeitet. Wie kannst du denn bitte schön einen Text geschrieben haben und so weiter? Verstehen Sie, das ist das, was dann passiert. Und da fühlte ich mich sehr, sehr, sehr am falschen Ort.
Glaube ich. Und da nutzt auch die After-Aid-Methode nichts mehr nach dem Motto, am besten tun wir so, als hätten wir es nicht bemerkt.
Nein.
Man kann das nicht übersehen oder nicht bemerken.
Das geht nicht. Man kann dann entscheiden, was man damit macht. Man kann entscheiden, dass man sagt, und die Gespräche gab es, sehr ernsthafte Gespräche. Ich höre auf mit dem Schreiben, mit dem Journalismus. Wir haben ja darüber geredet. Ich scheue Arbeit nicht. Und das ist kein Witz. Ich habe mit einem Mann gesprochen, einem Bekannten, der hat einen Handwerkerbetrieb. Und der hat mir auch mal geholfen, weil ich gerade so ein altes Haus irgendwie versuche zu renovieren. Und der sagte, ja, so ein Stift kann ich gebrauchen. Du kannst bei mir anfangen. Das ist kein Witz. Also so war die Situation.
Ja. Der Reporter Juan Moreno erzählt bei Doppelkopf in HR2 Kultur von seinen Erlebnissen mit dem System Relotius. Sehr akribisch ist Ihr Buch geschrieben, recherchiert natürlich. Sie haben es ja selbst erlebt und das heißt 1000 Zeilen Lüge. Herr Moreno, Sie beschreiben auch sehr eindrucksvoll, Sie hatten es am Anfang des Gesprächs angedeutet, wie verzweifelt Sie waren, weil Ihnen keiner beim Spiegel geglaubt hat, wie sehr Ihre Familie darunter gelitten hat, wie Sie den Druck an Ihre Familie weitergegeben haben. Sie müssen sich ziemlich mies gefühlt haben in dieser Zeit.
Ja, also ich habe erwähnt, ich habe 4 Mädchen, die jüngste ist 3 und so eine 3-Jährige. Gerade diese 3-Jährige, würde ich sagen, ist sehr herausfordernd so im Umgang. Und wenn man dann so unter Druck steht, dann gebe ich diesen Druck weiter. Und irgendwann stand meine älteste Tochter in der Küche und sagte, ich möchte meine Familie wieder haben. Ja. Und das Problem war, dieses Buch, das liest sich jetzt, und das war gar nicht so geplant, das habe ich aber sehr oft gehört, das liest sich wie ein Krimi.
Stimmt.
Ja, also es liest sich, und der Hintergrund war, man wird plötzlich zu so einem Art Ermittler. Und dann ist irgendein Bild im Spiegel erschienen und ich weiß, der Mann kann nicht der Mann sein, von dem der Spiegel behauptet, der heißt jetzt in dem Falle Chris Jäger. Und ich muss dieses Bild irgendwo finden. Und dann verbringt man plötzlich 2 Tage, und zwar wirklich 2 komplette Tage im Netz und sucht dieses Bild. Und das macht etwas mit einem. Und das macht etwas mit einem, dem Umgang, mit dem man die Familie dann begegnet. Es ist alles keine gute Mischung. Ich würde das nicht zur Nachahmung empfehlen.
Man kommt da nicht so schnell raus. Mhm. Apropos Detektiv, genau das habe ich gedacht, als ich Ihr Buch gelesen habe. Sie müssen nicht als Stift zum Bauunternehmer gehen und Sie könnten auch als Detektiv arbeiten, nach dem, was Sie da alles angestellt haben, um die Wahrheit zu beweisen, um zu beweisen, dass nicht Sie gelogen haben, sondern Klaas Relotius. Sie sind ja sogar auf eigene Kosten in die USA gereist und haben nachrecherchiert, Beweise gesichert, angebliche Protagonisten, die Klaas Relotius getroffen hatte, angeblich getroffen hatte, die haben sie gefilmt und haben das dann als Beweis vorgelegt. Hat der Spiegel die Kosten wenigstens erstattet?
Irgendwann später haben sie es erstattet, aber viel schlimmer war, die haben mir das nicht geglaubt.
Ja.
Also in dem Text begehen diese Protagonisten Straftaten. Das heißt, sie nehmen Flüchtlinge fest und nehmen ihnen die Drogen weg und behalten dann die Drogen. Das ist eine Straftat in den USA. Sie nehmen den Menschen das Wasser weg.
Also der Text Jägersgrenze.
Genau, der Text Jägersgrenze. Das heißt, diese Miliz begeht Straftaten. Ich komme nun zum Spiegel und sage, guck, ich habe mit ihnen gesprochen, das ist das Video, die sagen, sie kennen Klaas Relotius nicht, sie zeigen verschiedene Tätowierungen, die sie am Körper haben, die im Text beschrieben sind und wir stellen fest, es sind nicht diese Tätowierungen, das sind nicht diese Menschen. Der Spiegel glaubt mir noch immer nicht, weil sie sagen, naja, wer weiß, ob du denen vielleicht sogar Geld geboten hast, damit sie das machen, weil du bist natürlich jetzt auch auf der Jagd.
Ja.
Und das sind einfach sehr, sehr starke und heftige Momente.
Ja, es ging immer weiter. Sie mussten sich drehen und wenden, immer mehr Beweise an Land bringen, sich immer neue Dinge ausdenken, wie sie ihre Chefs dazu bringen konnten, ihnen zu glauben. Sie haben ihren direkten Vorgesetzten Ulrich Fichtner sogar richtig angefleht, ihnen zuzuhören, sie anzuhören und ihre gesammelten Beweise anzuschauen und zu lesen. Und eine amerikanische Kollegin, die war schon kurz davor, sie war überzeugt davon, dass sie die Wahrheit sagen.
Ja, ich hatte mit dieser,
kurz davor, das
genau,
zu veröffentlichen.
Genau, ich hatte mit der Miliz, mit der Bürgerwehr gesprochen und sehr zufällig, einen Tag darauf, hatten die ein Interview mit einer amerikanischen Journalistin. Und die haben natürlich das ihr Prühwarm erzählt. Und die rief mich an und sagte am Telefon nur, great story. Und in dem Moment dachte ich, verdammt, wenn das, und da muss man kein Medienexperte sein, wenn plötzlich der Spiegel von, die arbeitet unter anderem dieser Journalistin für die New York Times, wenn die jetzt plötzlich veröffentlicht, der Spiegel erfindet Geschichten in den USA, dann greift das dann die Bild-Zeitung, die Süddeutsche, die FAZ aus. Der Spiegel glaubt natürlich dem Superstar Klaas Relotius, verteidigt sich. Das ist ein, also das war jetzt schon ein GAU, aber man kann sich ja nicht vorstellen, was das dann bedeutet hätte.
Ja, klar, es kommt ja noch viel besser. Irgendwann waren ihre Vorgesetzten so weit, dass sie dachten, naja, da könnte schon was dran sein, was der Moreno da erzählt, beziehungsweise da gibt es einige erfundene Geschichten und Ungenauigkeiten in den Relotius-Texten-Erfindungen. Und dann wollten sie noch einen Monat warten, bis sie damit an die Öffentlichkeit gehen. Und dann mussten sie wiederum vor ihre Chefs treten und sagen,
seid ihr eigentlich verrückt?
Ihr seid verrückt. Genau darauf kommt es ja an, wie in der Nachbetrachtung der Spiegel damit umgegangen ist. Und um 5 vor 12, also 5 Sekunden vor 12, also kurz bevor die amerikanische Journalistin dann alles auffliegen lassen wollte, hat Klaas Relotius, der stellvertretenden Ressortleiterin damals, Özlem Gezer, alles gestanden. Und der Spiegel wurde offensiv. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es in dem Moment in Ihnen ausgesehen hat. Vielleicht können Sie es noch beschreiben.
Es ist so eine seltsame Mischung. Also ich habe mich natürlich gefreut, dass ich am Ende Recht behalten habe. Aber es gab keinerlei Genugtuung, weil ich wusste, das bedeutet jetzt auch für die Kollegen in diesem Ressort, in dem er ja so viele Jahre gearbeitet hat, dass da natürlich eine Welt untergeht. Es gab eine sehr überraschend einberufene Versammlung, in der dann die komplette Belegschaft des Spiegels sich dann traf und dann wurde gesagt, okay, wir haben einen Fälscher, der heißt Klaas Relotius und so weiter und so fort. Da sind Leute in Tränen ausgebrochen. Sie sind zusammengebrochen, weil er auch so ein toller, angenehmer Kollege war, der natürlich Arbeit immer mit aufgenommen hat. Also wenn jemand gefragt wurde, kann jemand vielleicht diesen Text noch schreiben oder dieses Interview noch führen, dann hat er das immer gemacht. Natürlich, sie konnte sich Sachen ja ausdenken, das macht ja keine Arbeit.
Da wird so eine Art Urvertrauen
und
zerstört.
Da wird viel, viel zerstört. Und bei mir war das ehrlich gesagt auch, weil ich dann auch wusste, was bedeutet das denn jetzt? Also was heißt das? Und vor allem, wie geht der Spiegel damit um? Sind die jetzt glücklich, dass ich das gemacht habe? Oder sind die das nicht? Da war viel los. Es wurde dann besser nach so ein paar Wochen, da sackte diese Spannung so ein bisschen ab und dann konnte ich ein bisschen das irgendwie einordnen.
Sagen, was ist. Das ist ja das Motto des Spiegel. Und genau das hatten sie ihren Vorgesetzten geraten, es genauso zu machen. Man muss sich das mal bildlich vorstellen. Ich kann es immer noch nicht fassen. Kommen wir zur nächsten Musik. Hindi Zara heißt die Interpretin und ihr Titel Beautiful Tango.
2010, Handmade hieß das Album. Hindi Zara ist in Marokko geboren. Und ich war bei ihr auf einem Konzert und habe, glaube ich, 2 Stunden am Stück mit meiner Frau getanzt dazu. Und darum dachte ich, es ist eine gute Gelegenheit, das wieder mal zu hören.
Beautiful Tango, take me by the hand. Beautiful Tango, until you make me dance. How sweet it can be if you make me dance. How long will it last, baby, if we dance? Come to the, come to the world. Come to the, come to the world. And baby, let me show you things. Cause time is running and we can lose. Baby, come and dance, we gonna make it through. Cause we got time.
Das war Hindi Zara mit ihrem Stück Beautiful Tango. Und ja, ein Tango-Tänzer, zumindest einer, der leidenschaftlich sich zur Musik bewegt.
Das ist, glaube ich, ja, Sie beschreiben es sehr korrekt, ja.
Hat sich diese Musik ausgesucht, es ist der Reporter Juan Moreno. Er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel 1000 Zeilen Lüge, Untertitel Das System Relotius und der deutsche Journalismus. Heißt das, Herr Moreno, Jan Relotius hat nicht nur von Anfang an ein System der Lüge entwickelt und darauf seine Geschichten aufgebaut, auf dieser Vorgehensweise. Es sind auch systemische Störungen innerhalb des Spiegels oder vielleicht sogar innerhalb des Journalismus, die ermöglichten, dass er so leichtes Spiel hatte. Er hat ja nicht nur für den Spiegel geschrieben.
Mhm. Sehr richtig, er hat nicht nur für den Spiegel geschrieben, am Ende hat er nur für den, weil er da fest angestellt war. Das Systemische bezieht sich auf zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist, wie systematisch er seinen Aufstieg geplant hat. Der wusste ganz genau, nachdem er von der Journalistenschule kam, das war eher eine unbekanntere Journalistenschule, eine privat finanzierte Journalistenschule, dass er jetzt relativ bald einen sehr guten Text schreiben muss. Und zwar kommt man nicht ohne weiteres an den Spiegel ran. Also hat er sich ein kleineres Magazin aus der Schweiz gesucht und hat dort eine Geschichte geschrieben, die unfassbar spektakulär war, 2013 erschienen. Daraufhin hat ihn CNN, der amerikanische Sender, zum Journalisten des Jahres in Europa gewählt. Daraufhin wurde der Spiegel natürlich aufmerksam. Und so hat er sich systematisch gewissermaßen an die Spitze gearbeitet. Und das andere System, das ich glaube, ist, er ist in eine gewisse Zeit gefallen. In eine Zeit, in der es den Printmedien vor allem nicht sehr gut geht, in der die Printmedien auch nicht wirklich wissen, wie es weitergeht. Die Nachricht, die pure Mitteilung des Geschehenen, das übernimmt mittlerweile Twitter, Facebook und Social Media viel besser. Das heißt, das Ziel muss die Einordnung sein. Und da haben wir jemanden mit Klaas Relotius, der es schafft, unglaubliche Geschichten, unfassbare Geschichten, so warm und beeindruckend und immer in so einer Art Hollywood-Machart, was so die Dramaturgie, klassische Heldenreise, klassische Heldenstruktur der Texte zu liefern. Und in dieses System, in dem der Spiegel da war und in diesem Umfeld, in dem man sich tatsächlich auch vorstellen könnte, dass wir so tolle Geschichten, weil wir sind doch so toll, liefern können, da passte der relativ gut rein. Wenn der mit so einer Bombengeschichte bei einem kleinen Lokalblatt ankommt, hätten die gesagt, na, Moment.
Das die wären vielleicht eher misstrauisch geworden.
Ich glaube ehrlich, ja. Aber beim Spiegel, na klar, sind wir weltweit die Einzigen, die das wissen.
Also Relotius hat gewissermaßen das System durchschaut und es ausgenutzt. Ja. Und als sei das noch nicht genug, kam im September 2019 der nächste Spiegelaufsteiger, nämlich Raphael Buschmann, ins Visier, bei dem auch Fragen zu einer großen Recherche aufgetaucht sind. Und er hat dann schnell reagiert und den Posten als Chef des Investigativressorts erst gar nicht angetreten. Heißt das, Herr Moreno, die Reportage ist besonders anfällig für Ungenauigkeiten, für Übertreibungen, für Fantasien?
Ja, also das wäre falsch zu sagen, dass sie es nicht ist. Sie ist besonders anfällig für Übertreibungen. Aber Reporter wissen ziemlich genau, wo die Grenze ist. Und die Grenze ist immer die Wahrheit, dass die Reportage anfällig ist. Natürlich ist es schwierig für einen Dokumentar oder für einen Leser letztlich zu wissen, ob die Szene, die ich gerade in Marrakesch in einem Bazar beschreibe, ob die sich wirklich zu 100% so abgespielt hat und ob die Dame wirklich eine blaue Bluse trug. Das muss der Leser und die Leserin müssen mir glauben.
Da könnte man sagen, naja, ob die nur eine blaue oder eine rote Bluse hatte, das ist vielleicht gar nicht so wichtig.
Ja,
aber
stimmt.
Wenn man,
nein, es ist nicht so wichtig, wenn man Literatur macht. Aber wenn man eine Reportage macht, dann ist das wichtig. Und das ist auch nicht egal. Wenn die grün ist, warum sollte sie blau sein? Weil sie besser zum Himmel passt? Nein, wirklich. Da gibt es gibt keine klare Grenze und das ist die Wahrheit.
Ja, nur in Zeiten von unterstellten Fake News oder der Titulierung Lügenpresse. Was hat diese Geschichte für Konsequenzen für den Journalismus? Wie hat sich der Journalismus dadurch vielleicht verändert oder muss sich verändern?
Also ich versuche es auf zwei Arten zu beantworten, auch kurz versprochen. Das eine ist eher konkret. Ich glaube, dass es heutzutage so ist, und das weiß ich, weil mir das Kollegen sagen, dass deutlich häufiger mal nachgefragt wird, zeig uns doch mal gerade das Interviewband. Hast du nicht ein Foto gemacht? Wir haben doch alle Smartphones. Das ändert sich. Das ist Stand heute. Das ist aber nicht nur beim Spiegel so. Das macht auch die Süddeutsche. Das macht auch der Stern. Der Stern sowieso schon sehr, sehr lange. Geo sowieso. Da wird sehr, sehr genau nachgefragt. Und zwar genauer nachgefragt. Das Zweite, was ich in meinen Augen ändern sollte, wenn man jetzt auf diese, so eine Art Metaebene möchte, ist, wir Journalisten sollten Demut zeigen. Die Hörer und Leser von heute sind nicht mehr vergleichbar mit den Hörern und Lesern von vor 30, 40 Jahren. Dort war es noch so, dass man tatsächlich keine Ahnung hatte, wenn man dem Journalisten nicht zugehört hat. Heute sind die Möglichkeiten, sich zu informieren, andere, verwirrendere. Ich glaube, Journalismus ist heute sehr, sehr wichtig. Mhm. Aber wir müssen den Lesern mit weniger Breitbeinigkeit und weniger Selbstverständlichkeit entgegentreten, dass wir es besser wissen, weil wir haben ja mit dem Minister geredet. Ja, mit Verlaub, wir sitzen in Zweifel in Hamburg, der Minister in Berlin und wir haben uns ausgedacht, was jetzt ein interessantes Thema sein könnte. Aber ehrlich gesagt, ob der Minister uns die Wahrheit gesagt hat oder nicht, wissen wir auch nicht. Ja. Aber das tun wir nicht, sondern wir sagen dem Leser, die Krise der in Ostdeutschland, hier eine Seite, da steht's drin. Und wir sollten, glaube ich, den Zweifel und der Demut ein bisschen weiter die Tür öffnen, weil Klaas Relotius hat uns ja gezeigt, wie selbstverständlich wir davon ausgehen, dass es ja überhaupt nicht sein kann, dass wir die Opfer sind. Alle anderen machen Fehler, aber der Spiegel oder der Journalismus nicht. Und ehrlich gesagt, da spricht die Wahrscheinlichkeit dagegen, dass das so ist.
Jan Relotius hat seine Journalistenpreise und die damit verbundenen Preisgelder an die Stifter zurückgegeben. Sie, Herr Moreno, sind für Ihre Enthüllungen in diesem Fall vom Netzwerk Recherche mit dem Leuchtturmpreis ausgezeichnet worden. Vielleicht einer der wenigen Preise in der Branche, die man noch ernst nehmen kann. Herzlichen Glückwunsch dazu.
Vielen Dank.
Der Reporter Juan Moreno war zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Mein Name ist Karin Röder. 1000 Zeilen Lüge heißt das Buch, das System Relotius und der deutsche Journalismus. Es ist erschienen im Rowohlt Verlag Berlin und steht ironischerweise auf der Spiegel-Bestsellerliste vom Oktober 2019. Irgendwann wird es auch einen Film über die Geschichte geben. Bulli Herbig hat sich die Rechte gekauft, Herr Moreno. Ja, jetzt haben wir noch eine Wunschmusik für Sie. Und ja, die passt ja wunderbar zum Thema. Kein Blick zurück im Zorn, sondern vielleicht eher ein Blick zurück nach vorn. Don't Look Back in Anger von Oasis.
Ja, das ist das Lied, das immer Silvester läuft. Bei uns, Silvester tanze ich irgendwann zu dem Song. Ich finde einfach diese Zeile sehr, sehr schön. Und ich glaube, bei allem Wirbel und dem ganzen Geschrei und so ist ab und zu, glaube ich, so ein Satz, komm, es ist auch alles gar nicht so schlimm, glaube ich, einfach gut für die innere Hygiene. Und darum mag ich das Lied so.
Vielen Dank, Juan Moreno.
Das war HR2 Kultur Doppelkopf. Aus urheberrechtlichen Gründen müssen wir Musiktitel in unserem Podcast-Angebot ausblenden. Weitere Sendungen, die Sie jederzeit hören können, finden Sie auf hr2.de.